Ja, ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube, dass du auferstanden bist, dass du wirkst. Damit, liebe Gemeinde in Schriesheim, seid ihr eine kleine Minderheit in unserem Land. Dass Gott wirklich da ist, dass er sozusagen wirklich wirkt und hier ist, das glauben gar nicht mehr so viele. Dass es da irgendwas gibt kosmisch, das schon, aber dass er wirklich konkret hier bei uns und mit uns ist. Und als ich den Predigtext für diesen Sonntag gelesen habe, da kam mir das, dass dieser Predigtext ziemlich krass und erstmal fast eine Herausforderung für uns ist. Warum? Weil jede Kultur hat so ein paar Grundeinstellungen, ein paar Grundauffassungen, die sind wie dogmatische Grundsätze, die muss man gar nicht begründen, die gibt es einfach und die prägen eine Gesellschaft. Und in unserem Text gibt es drei Grundeinstellungen in unserer Gesellschaft, und auch wenn wir jetzt in der christlichen Gemeinde leben oder uns hier treffen als Christen und Christen, dann lassen die uns nicht kalt, sie berühren uns und betreffen uns und prägen unser Denken und unsere Vorstellungen. Und die machen es uns schwer mit diesem Text. Die erste kulturelle Einstellung, wenn es einen Gott überhaupt gibt, dann ist er weit weg. Dann hat er mit meinem Leben nicht viel zu tun. In unserem öffentlichen Leben spielt Gott oft keine Rolle. Und wir gehen davon aus, dass der eigentlich da ist. Wir gehen zur Arbeit und kommen zurück, und am Sonntag sind wir halt mal in der Kirche, weil das halt auch gut für die Seele tut. Ja, aber damit sind wir schon strange Leute irgendwie, weil die meisten Leute denken, das braucht man eigentlich gar nicht. Ja? Also erste Dings, wenn es Gott gibt, dann ist er weit weg. Das zweite, was eine Herausforderung für uns den Text macht, ist, dass die meisten Konfis hier oder die meisten Menschen, ihr seid ja gar nicht allein, ich picke euch jetzt nur raus, weil ihr hier so sitzt, ja. Also die meisten Menschen in unserer Gesellschaft denken sich, wenn es einen Gott gibt, ja, dann muss er doch froh sein, dass ich zu ihm komme. Ja, dann ist doch gut, zu Gott kann man ganz einfach so hinkommen. Wenn es Gott gibt, der liebt alle. Ja, habt ihr alle im Kindergottesdienst wahrscheinlich gehört, wenn ihr dort wart, ne? Wer von euch denkt, zu Gott kann man ganz einfach kommen, so wie man ist? Okay, ihr müsst euch nicht wählen, ist okay. Aber die meisten, ja, in uns ist so ein kulturelles Dings, ja. Also Gott kann man ganz einfach kommen. Da gibt es eigentlich nichts, der liebt sowieso alles. Und das Dritte, was wir denken, oder was unsere Gesellschaft oder oft unser Kontext denkt, ist, du bist, was du tust. Das, was du tust oder so, sagt, wer du bist. An deinem Verhalten kann man erkennen, wer du bist. Ja, und wenn du einen guten Job hast, ein schönes Haus und eine tolle, gut aussehende Frau wie ich, dann bist du wer. Ja? Und wenn du das nicht hast, dann, also was du hast und kannst, das ist so. Das sind die drei Sachen, die wir denken. Und das Problem dabei ist, dass unser Text uns da drei andere Antworten gibt. Und deswegen macht es ihn manchmal vielleicht für den einen oder die andere von uns schwer zu hören. Unser Text steht in der Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte sozusagen, die nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist und Pfingsten, der Heilige Geist kam, sozusagen die Geschichte der ersten Kirche und wie sich der Glaube ausgebreitet hat. Und hier, nachdem sozusagen die erste christliche Gemeinde sich gebildet hat, gehen Petrus und Johannes, zwei Freunde von Jesus, in den Tempel zum Beten. Und da setzt unser Text ein, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10, aus einer modernen Übersetzung. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets bei uns in der Kirche, Klammer auf, Vers 12 Uhr, Klammer zu, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Und wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort vor dem Tempel hinsetzen, um die Tempelbesucher um eine Gabe zu bitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh mich an. Und der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, denn er hoffte, was zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht, und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und mit diesen Worten fasste er ihn an die Hand, mit der rechten Hand, und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Und er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof, in den Tempel. Und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich auch dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, das ist der da hin und her läuft, das ist niemand anders als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte vor dem Tempel gesessen hatte, da waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Das ist Gottes Wort für uns heute. Amen. Eine krasse Geschichte. Johannes und Petrus gehen in den Tempel, sehen diesen Typen, der dort gelähmt ist, der da jeden Tag vor dem Tempel sitzt und sagen, im Namen Jesus steh auf und das Wunder passiert. Im Namen Jesus wirkt er dort und er wird geheilt. Krasse Geschichte. Und sie gehen rein in den Tempel und dort jubelt er hin und her und die Leute sehen sich, hey, krass, den kennen wir doch. Das ist doch der, der vor dem Tor immer saß, gelähmt. Und jetzt kann der laufen. Was ist denn da passiert? Andere Übersetzungen sagen, sie entsetzten sich, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Ja? Für uns ist dieser Text ein Problem, oder für viele von uns, weil, ich habe es am Anfang gesagt, der erste kulturelle Wert, den wir haben, ist, Gott greift doch gar nicht ein. In unserer Welt. Wunder, das sind noch Geschichten, die erzählt man den Kindern. Das sind so kleine Märchen. Und ich möchte mich nicht an dieser Wunderfrage aufhängen, weil es, glaube ich, gar nicht so das ist, worum es in diesem Text geht. Aber ein paar Bemerkungen möchte ich doch dazu sagen. Erstens, das Wunderbare ist quasi nur die Eisspitze von Gottes Wirkung in dieser Welt. Das heißt, Gott wirkt in dieser Welt. Und das wird manifest an diesem Wunder, aber er wirkt jeden Tag in hunderttausend vielfältiger, milliardenfacher Weise. Dieses Wunder ist nur eine Art und eine sichtbare Manifestation, also ein, wo das sichtbar wird. Und die Frage ist, hängst du dich an diesem Wunder auf oder denkst du auch an die anderen hunderttausend milliardenfachen Weise, wie Gott wirkt in dieser Welt? Verstehst du, was ich meine? Es geht mit dieser Wunderfrage nicht nur um das Wunder selber, sondern es geht um die Frage, glaubst du, dass Gott in deinem Leben heute zu dir spricht, jetzt dich sieht und vielleicht in deinem Herzen heute was verändern will? Das ist die Frage, die eigentlich wichtig ist. Ja? Wunder, könnte man jetzt eine ganze Predigt zu machen, ich glaube, dass es auch heute Wunder gibt. Und vielleicht in unserer Gesellschaft weniger, das mag verschiedene Gründe haben, nur ganz kurz ein paar Gedanken und wer danach mit mir streiten möchte oder irgendwas kann hinterher kommen. Medizin heutzutage macht Dinge, die halten alle Menschen aus der alten Welt für Wunder, also aus der alten Zeit. Was wir heute können, werden alles Wunder, was Wunder, ja, für die Leute damals. Das ist deshalb, glaube ich, wichtig, weil, wenn ihr euch das vorstellt, ich bin ja ein Papa, sozusagen habe drei Kinder, kleine Kinder, und seitdem meine Älteste die Schuhe binden kann, binde ich ihr die Schuhe nicht mehr. Ich weiß nicht, ob bei euch, eure Eltern euch noch die Schuhe binden, nee, ich glaube nicht. Nachdem es ihr gelernt habt, macht ihr es selber. Das heißt, eine Art, wie Gott wirkt heute, ist durch unsere Medizin. Und das ist jeden Arzt, den du fragst, die können auch nur was zusammenflicken, ja, oder im besten Falle. Und wenn das aber zusammen wächst, ist immer noch ein Wunder. Ja. Das macht ja nicht der Arzt. Da wächst was zusammen oder heilt was zusammen. Erster Gedanke. Der zweite ist, es gibt auch bei uns sowas wie Heil, auch wenn es keine Heilung gibt. Ja. Und das ist ganz wichtig und kein Kleinreden von Heilungen, sondern im Prinzip ist diese Welt gefallen und jedes Altern ist ein Krankwerden, wenn man so will, und irgendwann mal führt es zum Tod. Jede Krankheit ist ein vorweggenommenes Sterben, sage ich jetzt mal. Ja? Und alle Menschen, die älter werden, merken, es zwippt und zwackt hier und dort und sowas. Und das gehört irgendwie zu dieser Welt. Gott lässt auch das zu. Ja? Es gibt einfach Krankheiten, die kommen und die werden. Und die endgültige Heilung, die steht aus, wenn Gottes Reich sich vollkommen durchsetzt. Es gibt etwas wie Heil ohne Heilung. Es gibt, der Apostel Paulus musste auch, dreimal hat er gebeten, dass er eine Krankheit von ihm genommen wird, und er musste trotzdem sein Leben lang mit dieser Krankheit weiterleben. Ja. So viel zu einem kleinen Exkurs. Wunder, jetzt machen wir Klammer zu und es geht weiter im Text. Also, Wunder gibt's nicht, ja. Aber so denken viele Leute. Ein Mann, ein Lahr, in der Gemeinde, in der ich vorher war, der hat gesagt, als ich als Jugendlicher mal dafür gebetet habe, dass meine Schwester geheilt wird, ich glaube, es war seine Schwester, und sie ist nicht geheilt, da habe ich aufgehört, für Dinge zu beten, die mich betreffen. Weil ich dachte, das war ein Typ, der war ein Kirchenältester, der viel in dieser Gemeinde gemacht hat. Aber für sich beten, da war irgendwas in seinem Herzen zerbrochen. Und vielleicht gibt es bei dir auch so, dass du mal was gebetet hast und das ist nicht passiert. Und da ist was in deinem Herzen zerbrochen. Und heute Morgen ist für mich die Frage, die ich dir stellen möchte: Möchtest du wirklich in diesem Horizont leben? Oder möchtest du sagen, okay, ich möchte Gott eine Chance geben? Ich sage dir, es ist eine Entscheidung, die genauso viel Glauben braucht, wie die Entscheidung, sich auf Gott auszurichten. Wäre auch ein Thema für eine Predigt. Aber ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserer Jugendfreizeit. Und da haben wir drüber geredet, ich war in Italien. Und eines der Themen war, was sind so die Dinge, die mich in meinem Alltag gefangen nehmen oder Riesen, mit denen ich zu tun habe, die mich runterdrücken, und was kann ich dem entgegensetzen, durch meinen Glauben, was gibt mir mein Glaube oder sowas. Und eine Gruppe, jetzt hoffe ich, dass ich die Kameratechnik nicht überfordere und nicht zu viel rumspringe und tampele, hat dieses Bild gemalt, gerne noch ein Stückchen größer, genau, so. Jetzt sehen Sie es alle hoffentlich groß und deutlich. Es ist nicht toll, dass wir Technikteam haben. Und in diesem inneren Kreis hat diese Gruppe gemalt, was sie sozusagen gefangen nimmt oder festmacht oder Ängste oder Riesen, mit denen sie zu tun haben. Das sind zum einen Krankheiten, die einen irgendwie schwer zu schaffen machen, ja, die man tragen muss. Da ist zum anderen die Angst, dass man den Boden unter den Füßen verliert, einsinkt, so haben die das erklärt, ja, also irgendwie da nicht mehr weiter weiß. Da ist die Angst, in der Schule etwas präsentieren zu müssen und vor anderen zu versagen oder die Leistung nicht zu bringen. Oder die Angst, oder wie man lebt man, wenn liebe Menschen sterben oder vor dem eigenen Tod, ja. Da gibt es viele Dinge, oder die Angst vor Spinnen und Schlangen. Nicht so marginal, wenn man im Zelt schläft, liebe Gemeinde. Nicht zu viel lachen. Ja, also, vor solchen Schlangen hatten wir Gott sei Dank nicht. Genau. Und die Frage ist, da haben die einen roten Kreis drum gemacht. Und ich finde es sehr, sehr cool. Die haben dann einen grünen Rahmen draußen rum gemacht und haben gesagt, es gibt aber auch was anderes. Ich kann nämlich zum Beispiel durchs Gebet, das sind zwei betende Hände, kann ich mich auf Gott ausrichten, Kraft kriegen. Ich kann mich darauf besinnen, dass ich bei ihm geliebt bin, dass ich mir Anerkennung nicht erkämpfen muss, dass ich bei ihm in seiner Hand bin. Ja? Ich kann mich darauf besinnen, dass ich von ihm in eine Gemeinschaft gestellt bin, wo ich hingehöre. Und jetzt ist die Frage, in welchem Bezugsrahmen lebst du? Unser Text, wo der Petrus und der Johannes an den Tempel kommen, der sagt, hey Leute, da gibt es danach die Predigt von Petrus. Ihr habt den Jesus umgebracht, das ist wahr, aber er ist nicht tot geblieben. Ihr müsst nicht mehr in diesem kleinen Radius leben, ihr könnt in einem größeren Rahmen leben. Ja, ich glaube, dass er auferstanden ist. Ja, ich weiß, dass er da ist und dass ich in seinem Rahmen leben kann, mit ganz anderen Möglichkeiten habe. Er ist tatsächlich da. Ich lasse das mal hier stehen. Das ist der erste Rahmen. Ja? In welchem Rahmen willst du leben? Aber wie tun wir das jetzt, wenn wir als Christen verändert leben wollen? Zweiter Gedanke, den ich vorhin hatte, wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Einfach so. Das stimmt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kann es so oberflächlich werden und so, dass das Wunder daran verloren geht. Und ich möchte euch auf etwas hinweisen, was unser Text da erzählt, dass man schnell überliest. Dieser Bettler, wo saß der genau? vor der schönen Pforte, außerhalb des Tempels, da saß er. Und in den Tempel durfte er nicht, denn er war krank, er war gelähmt. Und in diesem Tempel, wenn man das weiterdenkt, so war ja die jüdische Auffassung, ist die Gegenwart Gottes. Da ist das Allerheiligste, was geschützt ist durch einen Vorhang. Jetzt kommen Petrus und Johannes zu ihm hin und sagen, im Namen Jesus, steh auf, geh umher. Und sie nehmen ihn mit und gehen mit ihm in den Tempel. In den Tempel. Der Mensch, der von Geburt an gelähmt, außen vor war, die Würde sich immer nicht draufschauen konnte, wenn er gebeten hat, der wird gesehen. Petrus sagt, sieh auf zu mir, schau mich an. Geld habe ich nicht, Gold habe ich nicht, aber was ich dir gebe, was ich habe, was ich empfangen habe, ist so viel mehr, ist so viel kostbarer. Das möchte ich dir geben. Das möchte ich, komm auf, steh auf und komm mit. Ich nehme dich mit in die Gemeinschaft zu Jesus. Du sollst ein Teil seiner Gottesfamilie sein. Du bist sein Gotteskind. Gott sagt es auch zu dir, wenn du gelähmt bist, außen vor bist und auch gar nicht weißt, gehöre ich jetzt zu Gott, möchte ich dahin? Er sagt, hey, du musst nicht alleine in diesem Kreis leben. Komm mit rein. Jesus, als Jesus stirbt am Kreuz, da zerreißt der Vorhang und das Heiligste wird frei. Und Jesus sagt, komm zu mir, mein Kind, komm zu mir. Das ist das eigentliche, das wahre Wunder in dieser Geschichte. Wenn du nur auf das Wunder geschielt hast, dass jemand heilt und laufen kann, dann hast du das größte Wunder in dieser Geschichte verpasst. Das Wunder nämlich, dass du und ich als Menschen, die wir irgendwie gar nicht so mit Gott zusammenfassen, die oft von Schuld und von anderen Dingen beschämt sind, dass wir in den Tempel, ins Innerste können, zum Heiligtum, dass wir zu Gott kommen, dass er uns einlädt und reinzieht in diese Gemeinschaft, dass Gott nicht weit weg ist, dass man Gott aber auch nicht einfach so nahe kommen kann, aber dass in Jesus alles gemacht worden ist, damit du kommen kannst, auch wenn du dich vielleicht manchmal unwürdig sind. Wir haben gesagt, Jesus, berühre mich. Herr, in dem Lied heißt es, manchmal bin ich so oft weit weg von dir. Manchmal gehe ich andere Wege. Ich bin manchmal gar nicht so würdig. In unserer Zivilisation im Westen haben wir das vergessen. Wir denken, wir sind mit Gott auf Du. In allen anderen Religionen oder in allen anderen Kulturen, die nicht von dem Westen beeinflusst ist, da ist es klar, dass wenn es ein göttliches Wesen ist, dass man sich dem nicht einfach so nähern kann. Und Gott kannst du dir auch nicht einfach so nähern. Er ist der, der den Kosmos lenkt. Aber er hat alles getan, damit du einfach kommen kannst in Jesus. Und jetzt sind wir beim dritten. Die dritte Kulturlüge, sage ich mal. Du bist, was du tust und kannst. Wenn man unseren Text oberflächlich liest, denkt man sich, Mensch, Johannes und Petrus, was für coole Leute, ey. Die haben es drauf gehabt, die haben geglaubt. Und selbst bei dem Gelähmten, vorher war er gelähmt, da konnte er nichts und hinterher kann er hin und her hupfen, yeah, was er ist, das tut er. Aber dieses geht an der Geschichte vorbei. Johannes und Petrus sagen in der Predigt dann auch danach, was ihr hier erlebt habt, hat mit uns nichts zu tun. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist im Namen Jesu passiert, im Glauben, den er geschenkt hat. Und der Gelähmte, der ist, ich habe es gerade versucht zu erklären, zwar geheilt, aber das ist nur ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Das Wunder ist, dass er in die Gemeinschaft, dass hier Verbindung wiederhergestellt wird, der Mensch zu seiner Bestimmung zurückkommt, zu der du und ich bestimmt sind, dass wir in Kontakt als Gottes Kinder mit ihm leben. Das ist da passiert. Dich definiert eben nicht, was du tust und was du kannst, sondern was du empfängst und ob du das empfängst, dass du Gottes Kind bist, dass du geliebt bist. Du bist die Summe der dir zugesprochenen Attribute. Das ist deine Identität. Das ist jetzt ein bisschen steil formuliert, deswegen sage ich es nochmal. Du bist die Summe der dir zugesprochenen Attribute oder das, was dir zugesprochen ist. Wenn deine Mutter dir gesagt hat, hey, du bist ein hübsches Mädchen oder du bist ein cooler Junge, der von deinem Vater gehört hast oder so, dann nimmst du das hoffentlich auf und sagst, ja, bin ich, na, so bin ich. Dann hast du es gehört und hast es empfangen. Ja? Wenn du, also das ist dein Dings, aber der Knackpunkt ist, was du davon annimmst. Vielleicht hat es deine Mutter dir immer gesagt und du hast es aber nie geglaubt, weil es ist ja nur meine Mutter, die muss mich lieben. Ja? Die sagt alles, damit ich glücklich bin. Ja? Dann hast du es nicht aufgenommen. Aber du bist das, was die Summe dessen, was du aufnimmst. Und wenn du das sozusagen annimmst, dass du Gottes Kind bist, dass du in diese Gemeinschaft gezogen bist, dann ist das deine Identität. Und die ist nicht mehr abhängig von dem, was du kannst oder wie cool du bist und welches Handy du hast und welche Kleidung du hast und was deine Position in der Klasse bist. Nein, deine Identität ist was vollkommen Neues. Du bist Gottes Kind. Du bist ein Kind. Das ist das. Und das ist gerade so wichtig für uns als Christen, weil wir das manchmal, so ist mein Verdacht, immer wieder vergessen. Und die fromme christliche Version ist dann, dass wir die Nachfolge verdrehen, dass wir dann Dinge tun irgendwie so, und das merkt man dann, wenn wir die Dinge, die wir vielleicht vermeintlich für Gott tun, nicht mehr mit Freude machen. Diesem Gelähmten musst du nicht sagen, hey, du musst jetzt in den Tempel und vor Freude hin und her springen und Gott loben. Das war für den klar, ne? Ey, Wahnsinn, hey, hier bin ich zum ersten Mal, was, wie cool ist das denn? Und der ist dann da rum und sagt, Gott, du bist großartig, heute Morgen bin ich hierher zum Tempel gegangen und jetzt stehe ich hier, also getragen worden, nicht gegangen, ja, getragen worden und jetzt stehe ich hier und laufe hin und her. Das heißt, dort, wo Gott wirkt, wo Jesu Namen mit Macht kommt, da berührt er uns und da freut er uns. Und liebe Schriesheimer Geschwister, ein ehrliches Wort, tut ihr das, was ihr hier tut, gerne und aus dieser Motivation? Halleluja. Einer. Ist besser als keiner. Aber darum soll es gehen. Und dort, wo dieses Staunen über Gott verloren gegangen ist, und ich kenne das aus meinem Leben, deswegen vielleicht ist es mein Punkt, ja, wo dieses Staunen verloren gegangen ist, da schau mal, ob du nicht an deinem Schöpfer vorbeilebst und dieses Wunder vielleicht zu selbstverständlich genommen hast, nicht mit dem rechnest, dass er da ist, von morgen bis Abend, bei dir in der Arbeit, bei dir in der Schule, bei dir in der Familie, in deinem Freundeskreis, überall ist er. Wenn du, was du und ich empfangen haben, ist unterschiedlich, aber dass wir diese Gemeinschaft geschenkt bekommen mit ihm, dass er uns von außen nach innen holt, das gilt. Martin Luther hat mal sinngemäß gesagt, wir sind alle Bettler, alle sind wir gleich. Und Christen unterscheidet daran, die haben herausgefunden, wo sie Brot bekommen und wo sie satt werden. Und davon können sie abgeben und sagen, wo sie es gefunden haben. Wenn du nicht satt geworden bist und vielleicht sogar vergessen hast, wo du dieses Brot kriegst, dann wird's hungrig. Deswegen achtet da mal drauf. Aber was du empfangen hast, das kannst du in Liebe mit Gebet weitergeben. Und jetzt noch ein letztes. Diese Szene, die wir hier gehört haben, ich weiß nicht, ob ihr die Lesung noch im Ohr habt. Jesus geht in die Synagoge, was tut er? Er sieht diese Frau und er wendet sich ihr zu, er wird physisch, er heilt sie. Und jetzt, nachdem Jesus gestorben ist, gehen seine besten Freunde, seine Jünger, seine Nachfolger, gehen in den Tempel und sie tun nichts anderes, als das, was sie bei ihrem Meister gelernt haben. Sie haben sich das abgeschaut und so funktioniert Christsein. Sich von Jesus abschauen, wie ich das dann in meinem Kontext mache. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt alle hin und her gehen und sozusagen suchen, wo ist der Nächste, der nicht laufen kann und dann für ihn beten. Das könnt ihr auch machen, wenn ich glaube, dass Gott groß ist. Aber das ist nicht der Sinn und Zielpunkt dieses Textes, glaube ich. Ich glaube, es geht darum, dass wir mit ihm rechnen, dass er da ist und das, was wir von ihm lernen, in unseren Alltag transportieren. Und was sie gelernt haben, Petrus und Johannes, ja, was sie empfangen haben, das können sie weitergeben. Sie haben bei ihm abgeschaut, dass Jesus sich selbst gegeben hat, nichts zurückgehalten hat. Warum? Warum hat er sich für uns hingegeben? Weil er dich und mich sieht. Manchmal außen vor dem Tor. Gelähmt in unseren Ängsten, Sorgen. Beschämt von manchen Dingen, die uns plagen oder Schuld, die uns drückt, ausgegrenzt, von manchen gemobbt, vom Leben ausgeschlossen und sein Herz fließt dir zu. Sein Herz fließt dir zu. Und er sagt, komm in meinem Namen, werde heil, ich schenke dir mein Heil. Hier gibt es alles bei mir, was du brauchst. Und dann, wenn du zu mir kommst, wirst du ein lebendiges Wunder sein und ich werde durch dich wirken. Das wünsche ich euch, dass ihr es erlebt und euch darauf einlasst, mit diesem lebendigen Herrn in diese kommende Woche und in diesen Tag zu gehen. Amen.